ARD.
Man muss nicht alles für Kinder erklären. Nichtsdestoweniger finde ich, dass man Kindern alles erklären kann, wenn man, und das ist, hört sich immer so ein bisschen an wie eine Binse, aber wenn man Kinder halt ernst nimmt. Gar nicht schlimm, es ist auch niemand auf jemand anderen bezogen, aber ich finde...
Gar nicht schlimm, ich raste nur kurz aus.
Ich glaube, es ist schwer, komplett zu verneinen, dass es schon in den letzten 3 Ampeljahren auch einfach eine Arbeit gegen grüne Politik gab.
Wow.
Das erzähle ich jetzt auch nur dir und allen, die zugucken. Genau, das habe ich auch noch nirgendwo irgendwie erzählt. Ich bin vielleicht einer der letzten Menschen auf der Welt, die noch...
Wirklich?
Ja.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Wie würdet ihr einem Kind erklären, was der Holocaust ist? Warum Menschen ins Gefängnis müssen oder wie ein Knochen funktioniert? Also, ich werde erstmal ziemlich blank. Im Gegensatz zu Tobi Krell. Als Checker Tobi erklärt er im Bayerischen Rundfunk, auf YouTube, Tourbühnen und in Podcasts die Welt. Er ist zu einem der größten Stars für Kinder in Deutschland geworden. Manche Checker Tobi-Folgen sind alleine auf YouTube 12 Millionen Mal angeklickt worden. Während Tobi ja wirklich alles zu wissen scheint, wissen wir über ihn gar nicht so viel. Aber das ändert sich mit dieser Folge. Ich habe mit Tobi darüber gesprochen, warum er mal Spagat konnte, wie er mit Fake News oder aufdringlichen Eltern umgeht und wie man sich auch als Erwachsener eine kindliche Neugierde bewahren kann. Und dann ging es auch noch um eine große Veränderung, die es dieses Jahr in Tobis Leben gab. Bei Deutschland 3000 erzählt er zum ersten Mal davon und darüber habe ich mich natürlich besonders gefreut. Also hier kommt eine gute Stunde mit Tobi Krell. Tobi, wie kann man schnell lernen, einen Handstand zu machen?
Das Wichtigste ist Fußspitzen strecken. Der wichtigste Trick ist eigentlich, dass man die Schultern aufmacht. Das kriegt man beim Turnen erklärt, dass man, wenn man runtergeht, viele machen den Fehler, nehmen die Arme erst hoch und dann runter, dass man keinen...
Ja.
Wie ist das hier 100? Nee, wie viel Grad sind das? 180 Grad.
Also du streckst
Grad.
Jetzt gerade den Arm ganz hoch. Ja.
Genau. Und wenn man die Arme hochstreckt, dann kann man ja so machen oder so. Also man kann
Schultern,
quasi die Schultern richtig
oder gelassen runter. Okay,
genau.
Und man muss sie hochziehen?
Man muss sie richtig hochdrücken. Also man macht am besten einen Handstand, indem man schon beim Runtergehen die Arme nach vorne schiebt.
Mhm. So ein bisschen wie beim herabschauenden Hund.
Wie beim herabschauenden Hund, nur dass man dann halt die Beine hochschwingt.
Dass man dann halt...
Und dann Po zusammenkneifen, Fußspitzen strecken, Spannung im ganzen Körper und dann kann man das irgendwann. Und am besten an der Wand üben natürlich.
Okay, das klingt bei dir jetzt so einfach. Du hast 18 Jahre lang Kunstturnen gemacht.
Genau.
Wie hat dich das geprägt?
Das ist eine schöne Frage. Es hat mich, glaube ich, mehr geprägt, als ich so denken würde, weil Turnen ab irgendeinem Zeitpunkt natürlich eine wahnsinnig uncoole Sportart ist.
Mhm.
Also ich habe mit 6 Jahren angefangen und habe schon sehr schnell festgestellt, dass ich irgendwie ein Talent habe. Und dann wurde ich so ein bisschen gefördert und habe dann auch irgendwie mit 8, 9, 10 an so Rheinland-Pfalz, also Landesmeisterschaften teilgenommen und so. Und es hat riesen viel Spaß gehabt und es hat schon sehr viel meines Freizeitlebens ausgefüllt, auch später noch. Aber irgendwann mit 13 ist natürlich Turnen kein cooler Sport mehr, wo man Turnschläppchen trägt und Heckriemchen anhat
und so
enge gebartigte Leggings, genau, diese ganzen Sachen.
Ja.
Und dann wurde ich sehr schnell, gerade so im Jugendalter, keine Ahnung, weißt du, damals haben alle irgendwie schwul als Beleidigung benutzt und so weiter. Und da war ich der Schwuli und so weiter. Und ich habe aber trotzdem nie aufgehört, weil es mir einfach Spaß gemacht hat.
Mhm.
Und ich glaube, dass das tatsächlich eine große Lektion in meinem Leben war, dass ich halt bei mir und bei meiner Leidenschaft geblieben bin, statt irgendwie dem äußeren Druck irgendwie so
statt nachzugehen. Statt in den Fußballclub zu gehen oder
ich war
so.
Auch im Fußball. Aber das habe ich dann sein lassen mit 14, weil dann Turnen wichtiger war. Und insofern hast du, glaube ich, recht, hat mich das sehr geprägt.
Und gibt es Dinge, die dein Körper damals konnte, die du heute vermisst?
Ja, ganz viel. Ich habe ja mit Mitte 20 dann aufgehört, als ich zum Masterstudium nach Berlin gezogen bin und irgendwie einfach gar keine Zeit mehr hatte für Vereinssport.
Mhm.
Und seit ich in München bin und hier den Checker-Job mache, der so viel Zeit kostet, habe ich gar keine Zeit mehr für Vereinssport. Und ich merke schon, dass mein Körper irgendwann mal Fähigkeiten hatte, die alle weg sind. Also nicht nur Muskulatur, also Kraut und Rüben bei mir, aber vor allem auch so beim Turnen lernt man ja eine Muskelkoordination. Also ich finde, wenn man im Fitnessstudio so dicke Pumper sieht, keiner von denen könnte sich so zwischen die Ringe hängen, in den sogenannten Kreuzhang, weil die Muskeln gar nicht wüssten, wie man das stabilisiert. Und das ist irgendwie noch in mir drin, diese Muskelkoordination, aber ich bin nicht mehr in der Lage, weil ich zu schwach bin.
Ist das das, was man so Muscle Memory auch nennt?
Wahrscheinlich.
Ne? Dieses Gedächtnis von, wie geht das ineinander?
Genau.
Interessant.
Und ich bin natürlich nicht mehr so dehnbar. Ich konnte früher Spagat in alle Richtungen und bla 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 und das ist alles weg.
Also vielleicht alle, die sich jetzt gerade fragen, was Kunstturnen ist. Ich glaube, der berühmteste deutsche Kunstturner in unserer Leben war so Fabian Hambüchen. Genau. Also wenn ihr den jetzt vor Augen habt, an den Ringen, auf dem Barren, am Reck. Genau. Tobi, das waren alles Sachen, vor denen hatte ich solchen Horror. Ich hatte als Kind Stempel wirklich grobmotorisch veranlagt. Ich musste zum Sondersport.
Nein,
mein
was,
Highlight
wirklich?
War, zwischen zwei so Weichböden durchzurutschen. Das war, also wirklich, das war so Toaster.
Ganz kurz, was ist denn der Sondersport, bitte?
Das das hieß damals so Sondersport für grobmotorisch veranlagte Kinder.
So ein Quatsch, das kann ich mir nicht.
Doch.
Wo kommst denn du her? Was ist das
denn? Aus Münsterland, 90er Jahre.
Oh Gott, wie schrecklich.
Naja, ja, also genau, es war in dem Sinne schrecklich, dass es mir für ganz lange Zeit ein negatives Selbstbewusstsein in Sachen Sport gegeben hat. Ne?
Wie hat dich das geprägt?
Und dann damals immer schon dieses zum als letztes in die Mannschaft gewählt werden und so weiter. Aber ich will nicht über mich reden. Ich habe dann natürlich über Kunstturnen nachgedacht und wenn du dann auch so Wettkämpfe und so gemacht hast, das stelle ich mir vor, dass das eigentlich auch mit so einem großen Ehrgeiz verbunden sein muss oder mit so einem sehr kompetitiven Denken, das ich dir jetzt sonst gar nicht zugeschrieben hätte.
Ah, interessant. Ja, also ich glaube, ich habe das schon gemacht, weil ich auch natürlich gut darin sein wollte und für Wettkämpfe habe ich trainiert und dann an diesen Wettkampftagen war ich extrem aufgeregt und habe dann einfach das so gut gemacht, wie ich konnte. Aber ich war jetzt nie jemand, der, wenn ich nur Sechstplatzierter war, abends weinend im Bett lag oder so. Sondern es war dann halt so, ich hatte immer irgendwie so diesen gesunden Zugang von, ich habe so gut gemacht, wie ich konnte und das war dann irgendwie auch okay. Genau, aber klar ist da irgendwie sowas Kompetitives in mir drin gewesen, aber ich glaube eher, weil es dazugehörte und ich habe das gar nicht so weiter hinterfragt. Ich habe dann halt gedacht so, wenn ich schon turne und das auf einem gewissen Niveau ja auch mache und versuche auf diesem Niveau zu sein, dann gehören Wettkämpfe dazu und dann war das einfach so.
Das klingt total gesund, dieses, ich habe versucht so gut, wie es mir möglich ist zu sein und wenn ich sicher bin, das habe ich ja gemacht und so gut war ich, dann kann man auch ruhig schlafen gehen.
Ich glaube, das ist irgendwie so eine Charaktereigenschaft, die ich insgesamt habe. Ich bin niemand, der so zurückblickt und sich dann ärgert oder irgendwas irgendwie idealisiert oder keine Ahnung. Also ich bin zum Beispiel auch, ganz oft wird man ja so gefragt, wie alt wärst du gern nochmal, wenn du wieder zurückgehst? Ich bin völlig okay mit meinem Alter und da, wo ich bin und so. Ich denke gar nicht, ach, war das toll mit Anfang 30 oder so.
Sondern, jetzt bist du Ende 30.
Jetzt bin ich bald, nächstes Jahr werde ich 40. Ja. Dieses Jahr werde ich 40. Nächster werde ich 40.
Ja, apropos, können wir das auch kurz klären?
Ja.
Im Internet steht, du hättest am 1. Januar Geburtstag.
Völliger Schwachsinn.
Es ist Fake.
Ja.
Wo kommt das her und wann hast du wirklich Geburtstag?
Also ich fange mal hinten an. Am 29. April 1986 bin ich geboren. Ich werde also im April 40.
Wikipedia, nimm das.
Genau, wirklich. Und ich glaube, es kommt daher, also ganz lange war nur mein Geburtsdatum bekannt und es stand bei Wikipedia nur 1986. Und irgendwann hat, ich weiß nicht wer, daraus 1.1. gemacht.
Ah, bestimmt mal vielleicht so ein Systemfehler auch einfach, ne?
Das
ist dann
sein.
Automatisch auf den 1.1. gesetzt
wird. Das kann sein. Aber ich bin, also halb nervt es mich jetzt gerade, weil ich gerade viel so Interviews gebe für unseren neuen Kinofilm.
Ja.
Und ganz viele kamen so an und sagten, na und das Jahr beginnt ja mit einem großen Fest. Und dann dachte ich so, nee, überhaupt nicht. Aber ich nutze es im Moment auch sehr, um Kindern zu sagen, wie wichtig es ist, gerade im Internet Dinge zu hinterfragen. Weil es ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie sich irgendeine Information verselbstständigt und dann, also in dem Fall richtet sie keinen Schaden an, aber ich finde es ein wunderbares Lehrstück in Sachen Medienkompetenz, das zu hinterfragen, wie du es ja offensichtlich getan hast.
Aber ich hatte einen Teil meiner Recherche, da waren die Fragen auch noch hier im Blog. Jetzt habe ich stattdessen, und ich glaube, das ist gesichert, was ich recherchiert habe, herausgefunden, dass du Soziologie und Politikwissenschaft studiert hast in Münster.
Richtig.
Und als Studijob daneben Filmvorführer warst im Kino.
Oh, das stimmt,
als jemand, der ja eine unglaublich große Filmleidenschaft hat. Also war das ein Traumjob oder schon eher so ein Ich-muss-nach-Geld-verdienen-Job?
Es war eine Mischung, aber es war schon so, dass ich dachte, ich möchte eigentlich unbedingt in diesem Kino arbeiten. Ich wäre auch nicht so gerne in dieses Multiplex gegangen, was es auch gab in Münster, sondern ich wollte schon in einem kleinen Programmkino, Cinema und Kurbelkiste heißt es, gibt es immer noch, ist eines der tollsten Kinos in Deutschland, gewinnt auch dauernd Preise und ich wollte schon unbedingt dort arbeiten. Und ich weiß noch genau, dass ich ein Praktikum gemacht habe beim Radio, bei Antenne Münster. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Radio Antenne Münster.
Ja, ich
Münster.
Bin Westmünsterlandwelle, also ich bin ein bisschen zu weit weg von Münster aufgewachsen.
Okay,
ja.
Auf jeden Fall, da war ich im Praktikum und habe eine Mitpraktikantin kennengelernt, die jetzt eine ganz liebe Freundin von mir ist. Und die hat dann mir geholfen, diesen Bewerbungsbogen für das Kino auszufüllen. Dann habe ich das dahin geschickt und dann wurde ich dort, erst stand ich an der Kasse und dann wurde ich Filmvorführer. Und weil das halt ja auch schon eine Weile her ist, habe ich das noch richtig so mit 35mm Filmstreifen gemacht. Und die musste man...
Wo man die Rollen einlegen musste,
genau,
und so.
Genau, die Rollen vorher zusammenkleben zu einer großen Rolle, dann einlegen, dann gucken, dass auch alles läuft und irgendwie Bildstrich verändern und so. Das war irre. Ich finde es super, dass ich das gemacht
Und du konntest
hab.
Die ganzen Filme sehen, oder? Also
ja.
Bleibt man dann nicht in seinem kleinen Kabuff als Filmvorführer und guckt durch die Luke und kann die ganze Zeit alle Filme schauen?
So viel wie es geht. Aber es gab 3 Säle und ich war, also man war immer allein.
Ja.
Das heißt, man musste immer parallel auch irgendwie gucken, was ist in dem anderen Saal los, wenn dann da der Film vorbei ist. Rolle zurückspulen, digitale Werbung anmachen, neuen Film einlegen. Und es war nicht so viel
okay,
Zeit, um
also du hast
abzählen.
Manche, dann hast du den gleichen Teil vom Film immer verpasst, wahrscheinlich.
Genau so ist es.
Oder
genau,
so. Ah,
genau. Ich
ärgerlich.
Hab jeden Anfang und jedes Ende von all den Filmen 1000 Mal gesehen und das dazwischen nicht.
Oh, okay, das ist ja richtig unbefriedigend. Und ich stelle mir auch unbefriedigend vor, als Student halt ständig abends arbeiten zu müssen.
Ich fand das cool.
Ja?
Also ich habe in diesem Kino ganz tolle Freunde, Freundinnen gefunden. Dazu gehörte noch so ein kleines Café, das Café Garbo. Und da gab es eine Küche und da kochten coole Leute und so. Ich zum Beispiel ein paar Jahre später oder während dieser Zeit eine 2-monatige Reise durch Peru gemacht. Mit einem Freund aus dem Kino, wo wir einen peruanischen Freund, der auch in dem Kino gearbeitet hat, besucht haben, der zurückgegangen ist. Also da hat sich ganz viel Tolles ergeben.
Schön. Und was glaubst du, also jetzt heute sind ja andere Zeiten. Dein Kinofilm, der wird wahrscheinlich nicht mehr auf Rollen ausgeliefert,
leider
sondern
nicht,
digital.
Nee.
Aber was hätte der Filmvorführer Tobi aus deiner Uni-Zeit gesagt, wenn er diesen Film hätte vorführen können? Wenn er sich auf einmal auf dieser großen Leinwand gesehen hätte?
Ach so, schon wissend, dass ich das selbst bin?
Ja.
Also, das ist natürlich schon auch alles ein bisschen abstrakt, dass ich plötzlich irgendwie so die Leinwand bevölkere, jetzt schon mit dem dritten Film. Und es ist ja, alles sind ja so Dinge, die irgendwie so zufällig passiert sind, mein ganzer Karriereweg, sag ich mal. Insofern ist es einfach das Allerschönste, dass aus einer Fernsehsendung, auch für Kinder, für ein Publikum, das ich auch nie auf dem Schirm hatte, als ich mal überlegt habe, ich möchte Journalist werden, dann eine Kinoreihe ja fast schon wird. Das ist das Allercoolste, weil ich Kino liebe. Aber ich glaube, als Filmvorführer hätte ich dann so gedacht, ja, cool, dass es diese Filme gibt und ich hätte gesehen, cool, dass es Kinder gibt, die das feiern und so. Aber natürlich war ich als Mensch Anfang Mitte 20 Cineast und brauchte eigentlich die großen. Ich hätte am liebsten hätte ich nur Filme aus den 70ern geguckt. Und so.
Naja, es gibt ja schon, ohne zu viel spoilern zu wollen, die Indiana Jones Anspielungen in diesem neuen
Hast
Film.
Hast du den schon gesehen?
Ja, ich habe den schon gesehen.
Ah, das ist ja toll, das wusste ich ja,
ja
gar nicht.
Ja, natürlich.
Ach,
du,
cool.
Ich habe auch schon andere Leute gefragt, die ihn gesehen haben, wie sie ihn fanden. Ja, weil er kommt nämlich erst am 8. Januar
ins
Kino und er heißt Checker Tobi 3, die heimliche Herrscherin der Erde. Und ich habe, man muss vielleicht noch einmal zurückspulen für alle Leute oder die wenigen, die das nicht kennen, was du sonst machst. Also normalerweise ist Checker Tobi ein Format, das immer so 25 Minuten dauert, eine Reihe. Ihr nehmt euch immer ein Thema vor. Das kann sein der Schwimmbad-Check, sehr, sehr erfolgreiche Folge, oder der Gefängnis-Check. Oder es gibt auch Folgen übers Klo, übers Thema Sterben, über Familie, über Flucht.
Kommt mal mit, ich stelle euch jemanden vor.
Das da ist Sven.
Hallihallo.
Und ihr seht ja, wir spielen gerade Fußball. Aber das hier ist kein ganz normaler Fußballplatz, sondern es ist der Sportplatz in einem Gefängnis. Und vielleicht fällt es euch jetzt auch auf, hier sind überall Zäune und Stacheldraht und hohe Mauern. Und da hinten steht auch Florian, der passt auf.
In Deutschland kommen fast die Hälfte aller Kinder unter 5 Jahren aus einer Familie mit Migrationsgeschichte. Ich check heute, warum Menschen ihre Heimat verlassen.
Hey Leute, ihr seht ja, heute geht's ums Schwimmbad. Und seht ihr den Zehner da oben? Das ist das Erste, was ich jetzt mache.
Sieht doch total harmlos aus von hier unten.
Jetzt habt ihr 1,5 Stunden. Ich dachte so, wow, also 1,5 Stunden Kinofilm. Was macht man da für ein Thema? Und das Thema ist Erde. Und nicht der Planet Erde, sondern so Erde. Also
der
die,
Boden.
Auf der man steht. Ja,
genau.
Toll.
Ja.
Also, warum denn der Boden?
Also ganz praktisch gesehen, aus einem ganz einfachen Grund, das ist ja schon der dritte Film, der erste hatte das Thema Wasser, der zweite das Thema Luft, wir sind bei den Elementen, Erde und Feuer fehlten noch, jetzt war die Erde dran, aber aus einem anderen Grund ist es auch total schön, dass wir das gemacht haben, weil das, was ich bei dieser Sendung seit Jahren jetzt so lerne, ist, dass egal welches Thema man nimmt, wenn man genau hinguckt, entdeckt man so krass spannendes Zeug. Und deswegen ist es eben nicht Erde, sondern es ist halt viel eher so, oh wow, dieses Wunderwerk Boden, das Archäologen hilft, in der Vergangenheit zu forschen, dass mit fossilen Brennstoffen, die man rausholt, gleichzeitig irgendwie Beschleuniger des Fortschritts der Erde ist und ihr Zerstörer, das natürlich uns Lebensmittel schenkt und so weiter. Also es steckt ja so viel in diesem Thema drin und das haben wir versucht, so ein bisschen abzudecken.
Und dafür seid ihr auch unheimlich viel gereist. Ich war wirklich im besten Sinne neidisch beim Zugucken, weil ihr wart irgendwie in Madagaskar, Spitzbergen, Mexiko und du hast da überall spannende Leute getroffen und in Mexiko hast du eine so Farmerin, Bäuerin gefragt, welche Bedeutung die Erde für sie hat. Hat sich die Antwort auf diese Frage für dich verändert durch den Film?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ich vorher, also bei den ersten beiden Filmen dachte ich so, okay, Luft, da gibt es wahnsinnig viel Spannendes zu entdecken. Beim Wasser genauso. Und bei Erde war ich ehrlich gesagt am Anfang auch so ein bisschen so, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, naja, Erde halt. Und habe aber dann mit Abstand am meisten Neues gelernt über dieses Element und war am meisten davon überrascht oder auch mal geflasht, wie unser Ökosystem von diesem Boden abhängt, wie unterschiedlich der ist, welche Rolle der Permafrostboden spielt in den polaren Regionen und so. Und deswegen muss ich schon sagen, dass das irgendwie was ist, wo ich sehr viel Neues gelernt habe und sehr viel, genau, mein Blick darauf sich dann doch auch gewandelt hat. Also es ist einfach echt wichtig, auf unseren Boden aufzupassen, Landwirtschaft nochmal anders zu denken und so weiter. Das geht jetzt sehr dann in die Tiefe und ist nicht mehr für Kinder vielleicht, aber ist alles bei mir angekommen.
Ja, das interessiert mich natürlich, wann ist sowas für Kinder und wann für Erwachsene? Darüber, du machst das jetzt seit 13 Jahren?
Fast, genau.
Was hast du darüber gelernt, wie man was für Kinder erklären kann, muss, sollte?
Ich glaube, man kann fast alles für Kinder erklären. Man muss nicht alles für Kinder erklären, einfach schon, weil es so grausame Sachen auch in dieser Welt gibt. Die muss man Kindern ja nicht erklären, wenn sie nicht ohnehin Berührung damit haben. Deshalb, du hast ja vorhin gesagt, wir machen auch was zum Thema Sterben. Mhm. Wir haben uns auch mit dem Angriff Russlands beschäftigt, schon mit dem...
7. Oktober habt ihr
genau,
eine Folge
richtig,
gemacht.
Genau, also sogar schon. Mehrere, wo wir versucht haben zu erklären, was passiert gerade in Gaza und so. Aber das machen wir deshalb, weil wir wissen, dass Kinder sowieso mit dem Thema zu tun haben. Und dann wollen wir auch unser Erklärangebot dazu packen. Aber ich würde jetzt nicht ohne Grund irgendwie eine Folge über andere Grausamkeiten machen, die was mit Kindern zu tun haben. Nichtsdestoweniger finde ich, dass man Kindern alles erklären kann, wenn man, und das ist, hört sich immer so ein bisschen an wie eine Binse, aber wenn man Kinder halt ernst nimmt. Also, weil du gefragt hast, wie muss und kann man Kindern was erklären? Einfach nur, indem man sie nicht behandelt, als wären sie eine andere Art von Mensch als Erwachsene, sondern sie genauso ernst nimmt. Also so wie ich jetzt mit dir spreche, spreche ich ja auch mit den Protagonistinnen und Protagonisten in der Sendung. Ich tue ja dann nicht so, als wäre ich der Kinderonkel, jetzt zeig mir das doch mal mit dem Töpfern. Sondern ich bin ja einfach ich. Und ich glaube, dieses authentische Neugierigsein und das für Kinder zu machen, das kommt bei Kindern an und dann gehen die bei jedem Thema mit.
Gibt es eine Art von Übersetzungsleistung, die man trotzdem erbringen muss? Oder, also ich habe hier auch die Frage stehen, die uns ja beide umtreibt, aber dich glaube ich nochmal anders. Wann ist eine Frage eine gute Frage?
Ja, diese Übersetzungsleistung gibt es glaube ich unbedingt, weil man natürlich ein ganz anderes Vokabular voraussetzen kann, also ein geringeres. Und deswegen gibt es immer wieder Punkte, an denen ich Sachen wiederhole.
Du hast im Film ramdösig gesagt.
Ein Wort von meiner Mama.
Siehst du, aber da habe ich mich gefragt, kennt das jetzt jedes Kind?
Ab jetzt ja. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich da sitze und sage, ich werde ramdösig, dann vermittelt es ja, was ich gemeint habe.
Wahrscheinlich.
Ja. Und meine Mama kommt nämlich auch aus dem Münsterland, aber also halt so Ostwestfalen.
Ja.
Und ich habe so ein paar Wörter, die bei uns, obwohl ich in Rheinland-Pfalz aufgewachsen bin, einfach in so einem Familienvokabular sind. Auch pushen zum Beispiel. Sagst
ja, komm in die pushen. Oder meine Mutter sagt auch, komm in die klotschen.
Das
kann
ich nicht.
Wenn man so mal fertig werden soll.
Ah,
ja.
Komm in die klotschen?
Ja, so, wir wollen jetzt los, komm in die klotschen.
Ja, oder Böhmern. Kennst du einen Böhmern?
Nee.
Das ist ein Popel.
Okay, nee, kenn ich nicht. Okay, jetzt hat Tobi wirklich keine 20 Minuten gebraucht, um hier das Thema Popel unterzubringen. Warum überrascht mich das nicht? Naja, vielleicht, weil alles rund um Popeln, Pupsen, Scheißen auch in seiner Sendung ein wiederkehrendes Thema ist.
Ey, wehe, einer sagt was. Ich habe mir die Verkleidung hier nicht ausgesucht, okay? Ja, ich bin jetzt also eine Kackwurst.
Sag mal, was läufst du mir die ganze Zeit hinterher? Ich muss auf Toilette.
Oh.
Guck mal, jetzt siehst du zum Beispiel die Kamera 1, das ist ja, der Stefan.
Stefan, genau. Ne?
Wenn du dem jetzt was sagst, dann macht er das.
Stefan, kannst du mal ganz, ganz nah an Claris Nase ranfahren? Immer näher, bis man vielleicht sieht, ob da ein Popel...
Ja.
Cool! Clari, Tobi, du hast einen richtig dicken Popel in der Nase, wir müssen kurz abbrechen. Ja, kannst du vielleicht einmal Nase putzen, wäre cool, auch professionell, denke ich.
Kannst du noch kurz erklären, diese Faszination für alles, was Kacke, Pupsen, wo kommt die her?
Also die ist aus auch wieder mehrdimensional. Also natürlich kriegen wir schon auch mit, dass Kinder diesen Pupshumor toll finden und feiern. Und deswegen versuchen wir mit einer großen Lust und auch sehr divers erzählt, diese Art von Witze unterzubringen. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen das große Erbe von Johannes, der dieses Format mal erfunden hat und ein ganz enger Freund war. Also so möglichst komplex aufgebauten Humor in diese Folgen reinzubringen. Und der hat eben auch immer so gedacht, der hat nicht einfach nur gedacht, nee, jetzt machen wir nicht nur einen Pupswitz, den bauen wir so auf, wenn der über zwei Ebenen kommt und so. Und deswegen haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen in unseren Genen als Redaktion, als Team, von möglichst vielen Blickwinkeln Humor in der Sendung unterzubringen. Und weil es halt ganz oft Pipi-Pups-Kack-Humor ist, kommen dabei diverse lustige Sachen bei raus.
Mhm, okay, gut. Aber gut, Entschuldigung, wir waren bei Fragen und Übersetzen.
Genau, und deswegen glaube ich, Übersetzungsleistung gehört immer dazu. Ich mache halt oft dann irgendwelche Redundanzen. Wenn ein Experte was erklärt hat, mache ich es nochmal in meinen Worten. Und dann hat man es zweimal gehört und dann kommen auch die Vierjährigen schon gut mit. Und eine gute Frage, das ist natürlich eine super spannende Frage, die wahrscheinlich alle Journalistinnen und Journalisten beschäftigt. In meinem Fall oder mit meinem Publikum würde ich sagen, ist eine gute Frage erstmal eine, die so gestellt ist, dass alle Kinder die Frage auch verstehen können und sich im Moment, wo ich die Frage stelle, auch für die völlig logisch anfühlt, dass man das jetzt wissen will. Da sind wir einfach nur wieder beim Thema Authentizität, glaube ich. Und danach geht es darum, weiterzufragen. Wenn man das Gefühl hat, das ist aber noch nicht befriedigend beantwortet, sodass der 7-jährige Tommy das auch verstanden hat, dann frage ich weiter, bis ich es irgendwann habe.
Ist dir als Kind manchmal gesagt worden, das verstehst du noch nicht?
Ja, selten zum Glück. Aber natürlich kannte ich oder kenne ich auch diesen Satz. Und ich verstehe jetzt auch zunehmend, wo das so herkommt. Ne? Also sich mit Kindern zu beschäftigen, kostet ja einfach Geduld und braucht Zeit. Und die hat man ja auch nicht immer als erwachsener Mensch. Und wenn dann irgendwie von so einem Naseweiß, der 6 Jahre alt ist oder 5 und alles wissen will, irgendwie eine Frage nach der anderen kommt, dann kann ich total verstehen, dass man irgendwie sagt so, ach, das erkläre ich dir irgendwann anders, wenn du alt genug bist. Mhm. Und ich verstehe das als Reaktion eines erwachsenen Menschen, aber ich glaube, am Ende ist das so ein Totschlagargument, weil man kann es zumindest versuchen.
Mhm.
Immer.
Und jetzt, also ich finde, man merkt jetzt auf jeden Fall, dass du dich ganz oder ihr euch ganz intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt oder mit dieser Zielgruppe. Mhm. Und du hast aber gerade auch schon gesagt, die ist dir passiert. Das war nie der Plan. Wie ist sie dir denn passiert?
Also lustigerweise können wir jetzt sogar zurück zum Thema Turnen kommen. Das ist mir aber auch erst spät aufgefallen, dass ich eigentlich schon mein Leben lang immer irgendwie was mit Kindern zu tun hatte. Ich habe nämlich dann als 14-Jähriger angefangen, so einen Trainerschein zu machen und habe kleinere Kinder im Turnen trainiert.
Mhm.
Das hat meine gesamte Teenagerzeit durchgedauert. Dann habe ich Zivildienst gemacht bei der Sportjugend Rheinland-Pfalz und habe plötzlich Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte, die aus sozial schwächeren Bereichen kamen, habe mit denen Sportangebote gemacht und hatte wieder Kinder. Dann im Bachelor-Soziologiestudium habe ich über Kindheit geschrieben. Und das aber ohne, dass ich so dachte, oh, Kinder sind mein Ding. Das ist einfach so passiert. Und parallel bin ich Journalist geworden über eine Arbeit bei der Zeitung, beim Radio und so. Und bin dann vor die Kamera gerutscht bei einer fantastischen Sendung namens Das Ding TV, wo ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen aus den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter herkommen. Und das war noch nicht für Kinder, aber ich war plötzlich der rasende Reporter. Und
da hast du, glaube ich, noch so Besowskis auf dem Festival interviewt.
Genau,
so.
Genau. Mein allererster Auftritt war beim Mini-Rock-Festival, ich glaube 2011 oder so. Und da war wirklich so, das waren halt einfach so besoffene 18-Jährige, die irgendwie zwischen zwei Bühnen hin und her getaumelt sind und ein Festival gemacht haben. Und ich war der Reporter. Und solche Sachen habe ich gemacht. Und dann hat mich jemand aus der Redaktion, mit dem ich jetzt Checker Tobi mache, angerufen, weil sie mich im Fernsehen gesehen haben. Und hat gesagt, mach doch mal mit bei einem Casting, wir suchen einen Kinderreporter. oder ein Reporter für Kinder. Und dann habe ich da irgendwie mitgemacht. Aber ich hätte mich niemals beworben. Ich wollte auch nicht, eigentlich gar nicht vor eine Kamera unbedingt. Und so ist es eben auch zufällig passiert. Obwohl es im Rückblick diese Kindheit oder Kinder als Beschäftigungsfeld oder als Menschen, mit denen ich arbeite oder für die ich arbeite, sich total durchgezogen hat, interessanterweise.
Ja, schön. Mhm. Du hast gerade auch schon gesagt, also es gibt Folgen zu politischen Themen, wo die eh in die Lebenswelt der Kinder reinragt oder die denen gar nicht mehr entkommen, weil sie ja auch in den Nachrichten so super präsent sind.
Mhm.
Und da habe ich im Vorfeld viel drüber nachgedacht und habe hier oder frage mich, wie politisch ist es, Politik zu erklären?
Oh, das ist aber eine sehr spannende Frage. Ich antworte mal aus unserem Redaktionsalltag raus. Ich finde es total wichtig, dass wir keine politische Haltung haben, das ist ja klar. Wir wollen Kindern die Welt erklären und die Welt ist sehr komplex und vielschichtig. Und deswegen geht es uns immer darum, von verschiedenen Blickwinkeln, wenn es politisch wird, ein Thema zu betrachten. Das machen wir so gut wir können und objektiv, neutral, wie sie das geboten ist. Gleichzeitig bin ich natürlich auch in der Rolle als Reporter, irgendwie komme ich selbst damit rein.
Ja.
Insofern ist die Art und Weise, wie ich Fragen stelle, wen ich frage, wonach ich frage, das kann man gar nicht verhindern, glaube ich, weil ich eben nicht nur der neutrale Journalist bin, sondern ganz viel Tobi ja auch mit reingebe in diese Rolle. Gibt es da vielleicht immer schon auch ein bisschen Haltung oder es gibt auch ganz oft die Momente, wo ich sage, also ich finde oder mir geht es so und so. Mhm. Und ich finde, das gehört dazu, weil Kinder identifizieren sich ja mit mir, also möchte ich ihnen auch ein Angebot geben, zu verstehen, wie ich die Situation einschätze. Und trotzdem würde ich immer wieder betonen, es ist ganz wichtig, dass ihr euch selbst was überlegt. Und dann gibt es so Themen, die würden manche Leute als politisch bezeichnen, wo ich aber klar sage, Klimakrise ist so ein Thema.
Ja.
Das hat nichts mit einer politischen Haltung zu tun, sondern ich mache ein Programm für Kinder, die sind im Jahr, was weiß ich, 2018 geboren. Die erleben wahrscheinlich das Jahr 2100. Wenn man sich ein bisschen mit der Klimakrise beschäftigt, dann ist es keine politische Haltung, sondern dann ist es eine wissenschaftliche Tatsache, die man eigentlich seiner Arbeit zugrunde legen muss.
Ja.
Und dann ist es auch keine, und das hören wir immer mal wieder, ja, hier dieser grüne Aktivismus und so weiter. Wenn wir einen Hotelcheck machen, dann erklären wir natürlich auch die Auswirkungen von einem Hotelbetrieb auf Klima, auf Umwelt und so weiter. Und ich finde, das gehört dazu, weil Kinder, die jetzt groß werden, dieses Thema mitlernen müssen, sollten, finde ich. Und das ist dann keine.
Im neuen Film geht es um Kohleabbau und da gibt es einmal die Formulierung, da sagst du, rauskommend aus einem Kohlekraftwerk in Norwegen, schon verrückt, die Kohle in unseren Böden braucht Millionen Jahre, um zu entstehen und dann graben wir Menschen sie in Sekundenschnelle aus, verbrennen sie und beeinflussen damit die Zukunft unseres Planeten.
Ja, genau.
Das ist natürlich faktisch alles korrekt.
Ja.
Und ich saß davor und trotzdem ist mir dieser Satz entgegengesprungen, auch als jemand die Redaktionsalltage kennt und habe gedacht, in diesem Jahr, in dem auch Öffentlich-Rechtliche und so unter Beschuss stand und immer in der Kritik und wie lange ihr wohl an dieser Formulierung gearbeitet habt.
Es ist lustig, dass du diesen Satz rausnimmst, weil wir den noch bis in die Sprachkabine verändert haben, aber gar nicht so sehr aus so einer Grundidee, sondern ich finde, es ist erstens für die Kinder noch ein recht komplizierter Satz oder ein komplizierter Gedankengang.
Ja.
Und da muss man jetzt, ich spoilere jetzt mal ein bisschen unseren Film. Der Satz ist auch deshalb so kompliziert da drin, weil ein Übermeta-Thema unseres Films, und alle Kinder jetzt bitte weghören, die den Film noch gucken wollen, ist die Zeit.
Mhm.
Und in diesem Phänomen, dass wir quasi über wirklich Millionen Jahre gewachsene fossile Energieträger, die wir in Sekunden verbrennen und die Zukunft gestalten, da steckt halt das Thema Zeit so wunderbar mit drin. Und das war auch Antonia, der Regisseurin, Antonia Sim, auch so wichtig, genau diesen Gedankengang da beim Rauskommen nochmal zu formulieren. Und wir haben, wie du sagst, lange daran rumgedoktert, weil ich den Satz eigentlich zu kompliziert finde, das Metathema dahinter aber schön finde. Und am Ende als Aussage finde ich es schon auch richtig, weil es einfach erstmal eine Faktenlage ist.
Mhm.
Wir buddeln als Menschen mit irrer Technologie, die wir entwickelt haben, nach Kohle, die irgendwann mal vor Millionen von Jahren organisches Material im Boden war und bedeckt wurde. Dann verbrennen wir die und wir wissen alle, das fossile Zeitalter muss irgendwann enden, sonst endet die Erde oder endet die Menschheit auf eine gewisse Art. Und das ist der Blick in die Zukunft. Ja.
Was glaubst du, letzte Frage zu dem Thema, aber wie konnte das so verrutschen, dass etwas, was wir Journalisten als Fakt berichten wollen, so hart in der Kritik steht oder dass die Formate dafür dann so kritisch gesehen werden.
Mhm. Und wirklich ja Prügel kriegen teilweise. Mhm. Auch da würde ich sagen, ist eine sehr multidimensionale mhm. Angelegenheit. Ich glaube, da spielen schon auch hier und da richtige Kampagnen eine Rolle. Also ich glaube, es ist schwer zu komplett zu verneinen, dass es schon in den letzten 3 Ampeljahren auch einfach eine Arbeit gegen grüne Politik gab, mhm. gegen die Grünen namentlich natürlich als Partei, aber auch insgesamt gegen grüne Politik. Egal von welcher Partei sie jetzt kommt, es war einfach dann plötzlich kein Thema mehr. Und da hat sich, glaube ich, so viel verschoben. Ich meine, wir sind jetzt, wenn wir diese Diskussion aufmachen, dann sind wir, glaube ich, auch mittendrin in einem Backlash, viel zitierter Backlash, der auf ganz viele andere Politikfelder zutrifft. Ja. Aber da würde ich sagen, ist die Idee von Klimagerechtigkeit und Klimabewusstsein, da würde ich erstmal anfangen, mit unter die Räder gekommen. Wenn wir 6 Jahre zurückspulen und uns angucken, was Fridays for Future 2019 erreicht haben, und die würde ich auch erstmal als eine unpolitische Bewegung bezeichnen, weil die ein Thema mhm. hatten und keine politische Haltung dahinter. Die haben ja nicht gesagt, stoppt jetzt die Fossilen raus aus. Natürlich waren das Forderungen, die mitkamen, aber erstmal haben sie ja ein Bewusstsein geschaffen und haben eine Agenda gesetzt als Bewegung. Und das ist ja total mit Corona und dann später mit den Kriegen unter die Räder gekommen. Würde mich interessieren, was dein Take dazu ist. Also wie ist das passiert, dass man fast schon nur noch beschämt?
Also ich glaube, es ist schon auch, ich stimme dir total zu, ich fand auch gerade witzig zu merken bei mir selber, dass ich denke, ich stimme dir zu in der Analyse und gleichzeitig fühlt es sich aus heutiger Sicht so weit weg an zu sagen, das war keine politische Bewegung. Auch weil Fridays for Future natürlich irgendwann, glaube ich, gemerkt hat, wir müssen näher an die Politik ran, um an diesen Hebeln ziehen zu können, ne? Um da in unserem Sinne Einfluss, also in deren Sinne Einfluss nehmen zu können. Und ich finde aber auch, also ich glaube zum Beispiel aus in der frühen Deutschland 3000 Zeit, als wir bei Funk Videos gemacht haben, da ging ja gerade diese Gender-Diskussion los und die will ich jetzt hier wirklich nicht groß ausführen, aber da habe ich bei der Vorbereitung gesehen, auch ja irgendwie so dazugelernt oder irgendwann angefangen, anders Geschlechtersprache zu verwenden.
Total.
Und ich glaube, dass wir da zum Teil, habe bei vielen Sachen, auch bei vielen politischen Themen, die ich so begleiten durfte in dieser Zeit, das Gefühl gehabt, es ist wie so Pendel, die schlagen in so Extreme aus und irgendwann werden sie langsamer und dann mitteln sie sich so. Und wir haben bei Deutschland 3000 zum Beispiel eine Zeit lang mit Stern gegendert und das dann irgendwann wieder runtergefahren, weil wir gemerkt haben, dass sich Zielgruppen davon oder Teile unserer Zielgruppe davon ausgeschlossen fühlten.
Mhm.
Ich finde das auch immer noch bedauerlich, weil in dem Moment, wo ich wieder nicht gender, schließe ich andere nicht ein und das ist so ein permanentes Hin und Her, aber ich habe da einfach so viel ausprobiert und für mich jetzt so Varianten gefunden.
Ja.
Und fand dann aber auch krass zu merken über die Jahre, wie zum Beispiel dieses Thema auch so krass mit so politisiert und ideologisiert wurde und wer sich dann auch alles an so klugen, intellektuellen, feministischen Stimmen zurückgezogen hat aus dem Diskurs.
Total.
Weil sie irgendwann gemerkt haben, das wird jetzt hier so instrumentalisiert, das tut unserer Sache gar nicht mehr gut.
Genau, man konnte nur noch verlieren irgendwann.
Und
absolut.
Das finde ich besorgniserregend und ich finde es spannend zu hören, wie sehr euch das auch in diesem Journalismus für Kinder und junge Zielgruppen beschäftigt. So. Und gleichzeitig habe ich hier auch, weil ich überlegt habe, was kann ich denn von Tobi Krell als Erwachsene lernen?
Ja.
So groß und dick die Frage drüber stehen, wie bleibt man ein Leben lang neugierig? Weil das bist du, glaube ich.
Aber du auch.
Und ja, aber wie bleibt man das? Ist das was, was man trainiert? Ist das auch, wie du eben gesagt hast, so eine Charaktereigenschaft?
Also ich glaube, ich bin einfach, also Neugierde klingt erstmal kindlicher, glaube ich, oder neugierig klingt ein bisschen kindlicher als Begriff einfach. Aber letzten Endes bin ich ja auch deshalb Journalist geworden, weil ich mich einfach interessiere. Ich bin interessiert daran, wie unser Zusammenleben funktioniert, deswegen habe ich Soziologie studiert. Ich habe Interesse an ganz vielen verschiedenen Themen und muss auch dazu sagen, dass ich erst mit dem Beruf als Checker Tobi gemerkt habe, wie neugierig man auf die kleinsten Kleinigkeiten auf der Welt sein kann, weil ich das vorher auch gar nicht so sehr hatte. Aber deswegen habe ich auch kein Rezept, wie bleibt man neugierig, sondern ich glaube, wenn man einfach eine Person ist, die offen ist, dann macht es Spaß, genau hinzugucken und dann dann interessiert man sich für sein Gegenüber. Das machst du ja Woche für Woche auch irgendwie. Also Ich glaube, das ist so ein bisschen Berufsbild. Und tatsächlich wollte ich auch schon als Achtjähriger mal irgendwie Journalist werden oder Reporter. Und ich weiß noch, dass meine Eltern mir erklärt haben, das sind Leute, die immer weiter nachfragen.
Ja.
Also habe ich das fast schon erklärt gekriegt, so und so ist man Journalist. Und ich wusste, okay, dann bleibe ich jetzt neugierig. Mhm. Vielleicht spielt das eine kleine Rolle.
Ich muss gerade bei deiner Antwort dran denken, vor ein paar Wochen saß hier die noch sehr junge Schauspielerin Harriet Herbig-Matten. Mhm. Die kennt man aus Maxton Hall, ja. Bibi und Tina und so, die ist Anfang 20. Und die hat mit so ein bisschen Wehmut erzählt, dass sie sich Sorgen um ihr inneres Kind macht, dass das gerade verloren gehe, weil sie merkt, man braucht ein bisschen mehr Kontrolle, um so zu erreichen, was man sich vorgenommen hat, um Träume zu verwirklichen. Mhm. Und
spannend.
Ja, da habe ich mich jetzt, oder frage ich mich gerade, du hast ja viel mit inneren und äußeren Kindern zu tun. Was würdest du Harriet raten? Wie kann man das balancieren?
Also ich verstehe ihren Zugang total. Sie ist ja zu einem Megastar geworden, ja. Und das in kürzester Zeit.
Genau.
Und ich glaube, das ist durch diese plötzliche Öffentlichkeit ist ein ziemlich rabiates Erwachsenwerden, fast zwangsweise, weil man sich plötzlich mit Blicken, Bewertungen und so weiter auseinandergesetzt fühlt, die man in irgendeiner Form nicht naiv jung bearbeiten kann, sondern muss man ein bisschen aufpassen. Braucht man vielleicht Hilfe, Unterstützung, Agenturen, wie auch immer. Insofern verstehe ich ihren Gedankengang dabei sehr gut. Und ich glaube, bei mir ist dadurch, dass das irgendwie, auch das spielt sicherlich eine Rolle bei der Sache, die ich vorhin gesagt habe, dass ich gar nicht irgendwie zurückreisen wollte, weil ich irgendwas bereue oder irgendwas anders, eine Weiche anders stellen wollen würde. Bei mir sind sehr viele Dinge in meinem Leben dankenswerterweise so ganz organisch irgendwie passiert. Und weil es nie so ein, wie bei Harriet jetzt, so ein, jetzt ist alles plötzlich anders gab, auch was die Bekanntheit angeht und so weiter, das ist alles so sehr organisch und gemütlich irgendwie gewachsen, sodass ich irgendwie immer ich selbst bleiben konnte. Und ich glaube, ich bin ganz sicher erwachsen geworden und habe ganz sicher auch mein inneres Kind, das ist ja auch irgendwie so eine Sprachfigur so ein bisschen, ne? Was ist denn das innere Kind? Ist das jetzt wirklich nur die Neugierde oder ist es auch ein bisschen eine Naivität oder was ist es denn?
Ja.
Aber das ist deshalb einfach, glaube ich, immer so ein bisschen, das ist nie zur Seite geschubst worden, sondern konnte immer bei mir bleiben und mit meinem ganz normalen Lebensweg, der nicht mit riesengroßen äußeren Störfaktoren konfrontiert war, irgendwie einfach mitgehen.
Hattest du denn umgekehrt mal einen intensiven Moment, wo du gedacht hast, wow, jetzt bin ich erwachsen?
Ich bin kürzlich Vater geworden, vor nicht allzu langer Zeit.
Okay.
Ja.
Wow.
Das erzähle ich jetzt auch nur dir und allen, die zurückkommen.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Das habe ich nirgendwo gefunden, meine Vorbereitung.
Genau, das habe ich auch noch nirgendwo irgendwie erzählt.
Und das macht dich jetzt erwachsen, würdest du sagen?
Nee, also es ist, glaube ich, eine neue Art von Verantwortung, die ich spüre, oder so eine neue Art von Sorge für ein anderes Wesen, das ich spüre, eine neue Art von Liebe und so weiter, alles, was da
schön,
halt so dranhängt.
Ja.
Und dadurch bestimmt auch eine andere Art von, wie passe ich auf mich auf, wie passe ich auf Leute um mich rum auf und so weiter. Vielleicht sind das erwachsene Eigenschaften, aber auch da würde ich jetzt eben nicht sagen, okay, jetzt heißt es, all die ganzen leichtsinnigen, was auch immer, leichtfertigen Sachen ablegen, ich muss jetzt mein Leben umkrempeln. So bin ich zum Glück auch nicht. Aber ich glaube, es wäre auch komisch, wenn das jetzt in dem Moment, wo ich dann Vater werde, plötzlich alles so ganz anders wäre, weil dann würde ich ja anfangen, mich selbst zu negieren. Das habe ich ja bei anderen großen lebenseinschneidenden Momenten, lebensverändernden Momenten auch nicht gemacht. Aber das ist es schon. Also es ist schon alles plötzlich anders als vorher.
Ist es als Vater eher der Moment, wo man erfährt, dass man es wird, oder der, wo das Baby auf die Welt kommt? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass in dem Moment, wo es einen positiven Schwangerschaftstest gibt oder eine Ärztin, ein Arzt einem das sagt, dass dann sowas losrollt von, oh mein Gott, ich kann das und das nicht mehr machen, ich muss das und das organisieren, ich brauche eine Versicherung oder weiß ich nicht. Wie war das bei dir?
Also das ist sicherlich, also ich war an dem Moment, als wir es erfahren haben, war ich sehr weit weg, nämlich auf Madagaskar,
oh Gott, okay.
um für diesen Kinofilm zu drehen. Und das war dann so ein bisschen doof, weil ich natürlich eigentlich sehr gerne zu Hause sein wollte und das war ich dann auch zum Glück ein paar Tage später. Aber klar, da ging auch irgendwie sehr viel los mit, was wird sich alles verändern. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, wir sind da irgendwie sehr miteinander und organisch rangegangen und haben jetzt nichts. Aber wir sind auch zum Glück beide und ich bin das eben auch nicht, keine angstgesteuerten Menschen, sondern es war dann eher so, okay, ja, mal gucken, dann müssen wir, natürlich muss man sich ein paar Sachen kümmern und ein paar Dinge einkaufen oder sowas. Aber es ging jetzt nicht so ein Film los in meinem Kopf, der sich plötzlich über alles drüber gelegt hätte. Und natürlich hat sich mit der Geburt einiges verändert, weil plötzlich ist da ein kleiner Mensch, der wohnt jetzt bei uns und so weiter. Aber auch da ist es eher so ein, für mich ist es zumindest so, ich habe mich sehr schnell dran gewöhnt, dass sich mein Alltag anders anfühlt, dass ich meine Zeit anders nutze oder nutzen kann oder auch nutzen möchte vor allem. Aber ich würde das nicht mit Erwachsenwerden oder so gleichsetzen, sondern es ist irgendwie einfach so ein, schon lebensverändernd natürlich. Aber auch da wieder bin ich sehr froh drum, dass wir das auch miteinander so gut hinkriegen. Wächst da halt was Neues und so.
Schön.
Ja.
Ja, interessant. Kann es sein, dass das vielleicht sich auch für unsere Generation so ein bisschen ändert? Weil, also ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern ist, aber in meinen Eltern und ihrem Freundeskreis war schon immer die Erzählung, ja, Jugend, Jugend, Jugend und dann sind wir Eltern geworden.
Mhm.
Und ich in meinem Umfeld nehme, ich bin ja, ich habe keine Kinder, aber ich nehme das so wahr, dass viele Leute sagen, Moment mal, also ich fühle mich noch gar nicht, jetzt soll ich so ein Kind beaufsichtigen, verantworten, ans Leben ranführen und man fühlt sich noch gar nicht so reif dafür. Das beobachte ich viel und gleichzeitig finde ich dann viele junge Eltern auch so cool in dem, wie sie damit umgehen. Also ist das vielleicht ein Bruch in unserer Generation, dass wir jetzt eben, wie du das so beschreibst und du machst ja auch so Handbewegungen von, ja, das geht irgendwie organisch, man wandelt da so rein.
Ja, wahrscheinlich. Also ich bin mir sicher, dass es auf jeden Fall einen Unterschied gibt zwischen meiner oder unserer Elterngeneration und uns und wie Elternschaft verstanden wird und wie man sich Dinge aufteilt. Da gab es ja dann, also ich bin in den 80ern geboren, 86 und habe noch zwei Geschwister, 88 und 91 geboren. Das heißt, das ist schon eine ganz andere Zeit. Und meine Eltern haben das gut gemacht, aber unbedingt verstehe ich, glaube ich, Vaterrolle, auch mit allem, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, ne? Anders als mein Vater das verstanden hat. Und das finde ich auch total richtig. Und weder werfe ich ihm was vor oder sonst irgendwas, aber ich möchte gerne schon sehr da sein und so weiter. Und gleichzeitig natürlich ist es so, dass in meinem Umfeld gibt es nämlich auch sehr viele, die sehr viel früher als wir jetzt Eltern geworden sind, nämlich schon mit Anfang 30 oder sogar Ende 20. Und ich kann jetzt erst im Nachhinein so richtig begreifen, was die, wie deren letzte 10 Jahre anders aussahen. Und ob das jetzt irgendwie unbedarfter ist oder so, weiß ich nicht. Aber wir, glaube ich, also wir jetzt als Generation, haben vielleicht auch das Glück, dass man sehr viel mehr miteinander aushandeln kann und sehr viel mehr sich überlegen kann, wie man Sachen gestaltet, weil weniger so gesellschaftlich vorgegeben ist und so funktioniert Elternschaft übrigens.
Was ist das Absurdeste, was ihr so gegoogelt habt, seit dieses Baby auf der Welt ist?
Also ständig googeln wir irgendwelche, wie ist nochmal, welche Fiebertemperatur ist gar nicht mehr gut und so weiter und wie man Nasenpopel aus Nasen rausholt und sowas.
Und gibt's was dich bisher an anderen Eltern, denen du ja vielfältig begegnest, genervt hat, dass du jetzt selber machst?
Ich kann ein bisschen besser nachvollziehen, aber also wie gesagt, unser Kind ist noch sehr klein, ist ein Baby, aber was mich bei Eltern in der Begegnung mit mir als öffentliche Person für Kinder manchmal irritiert, sage ich mal vorsichtig, ist, dass ganz viele Eltern, denen fehlt so eine eigentlich gesellschaftlich vereinbarte Höflichkeitsform. Also es passiert mir immer wieder, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich werde sehr oft angesprochen und dann ist sofort das Handy da und es wird gar nicht gefragt und das müssen wir jetzt machen, das ist für mein Kind. Auch Großeltern, die so sagen, ja, da musst du jetzt durch, Augen auf bei der Berufswahl. Also das
krass,
wirklich dreiste Sprüche, finde ich. Ohne zu fragen, ich bin auch manchmal in Gesprächen, dann sehe ich einfach, wie ein Handy vor mich kommt und jemand fotografiert einfach. Leute kamen schon in mein Auto rein. Also
wow,
ja.
Also gar keine Grenzen.
Keine Grenzen, weil es für die Kinder ist.
Mhm.
Und weil das eigene Kind, glaube ich, dann das Allerwichtigste ist. Und wenn ich der Held von den eigenen Kindern bin, dann ist bei diesen Eltern ein Modus da, von wegen, das muss ich jetzt machen. Mein Kind freut sich einen Ast ab, wenn ich dem erzählen und zeigen kann, ich habe Checker Tobi getroffen. Mhm. Und ich beginne diese Seite mehr nachzuvollziehen, in so einem Sinne von ja, aber selbst wenn wir jetzt hier gerade irgendwie ungünstig sitzen, wir müssen jetzt hier wickeln, lass mich in Ruhe, ist mir wirklich kackegal. So, also da beginne ich vielleicht jetzt so ein Verständnis zu entwickeln. Aber ich würde trotzdem sagen, durch meinen langjährigen Kontakt mit Eltern habe ich eine große Liste von Dingen, wie ich nicht sein will.
Okay, dann gibt
das
darin,
jetzt gemeiner, als
ja, aber
es
gibt
ist,
darin aber auch nochmal kurz Einblick. Also was ist sowas, was du auf keinen Fall?
Na, was ich gerade sage, möchtest? Also ne, dass so eine Distanzlosigkeit da ist. Ich habe auch ganz oft in so Autogrammsituationen. Ich gucke meistens das Kind an und frage, wie heißt du? Mhm. Und wenn dann von oben der Vater schon mal für das Kind antwortet, dann denke ich immer schon, lass ihn doch mal, lass sie doch mal irgendwie. Das gibt es ganz oft auch irgendwie, neulich hatte ich das jetzt auch gerade erst auf der Kinotour. Da stand ich da und habe mit Kindern vor einem Kinosaal Fotos gemacht. Und ein Kind wollte nicht. Und die Mutter hat das Kind richtig zu mir geschubst. Mhm. Wirklich geschubst. Und da habe ich so gedacht, aber das kannst du doch nicht machen, wenn er sich nicht traut oder so. Dann lass ihn doch einfach. Und dann habe ich ihr auch gesagt, hör mal, ich habe keine Lust, Fotos zu machen, wenn du das Kind hier hinzwingst.
Ja.
Und ich verstehe diese Emotion von dieser Mutter in dem Fall, weil sie auch dann gesagt hat, du weißt ja nicht, wie die später sich beschwert, wenn sie nicht mit auf dem Foto ist. Aber trotzdem sind das so Kleinigkeiten, wo ich so denke, also das, ich möchte gerne jemand sein, der seinem Kind den Raum lässt, selbst zu entscheiden, wann es sich was traut oder nicht und so weiter.
Schön. Ja. Schön, ich freue mich sehr für euch.
Danke.
Das ist ja richtig toll und aufregend. Und ich muss auch gerade nochmal dran denken, dass es in dem Film, das muss ja dann auch super emotional gewesen sein, du sprichst ja mit deinem achtjährigen Ich. Also es gibt einen jungen Darsteller, Theodor heißt er, glaube ich,
genau,
der dich als Achtjährigen spielt. Hat das irgendwas mit dir gemacht, auch in dem Wissen, also ein Mini-Me gibt es ja bald wirklich in meinem Leben.
Nee, nicht so sehr in Bezug auf mein Kind oder unser Kind, sondern eher so auf eine Erinnerung an mich selbst als Kind. Ja. Also wir haben einen Schauspieler gesucht, der 8 Jahre alt ist und mich als 8-Jährigen spielen kann für diesen Film. Der sollte mir also ähnlich sehen. Ich habe diese Rolle ja mitgeschrieben. Das heißt, ich habe dem Dinge zugeschrieben, die autobiografisch aus meinem Leben kommen und so. Und es war schon eine weirde Situation, auch vor allem bei diesem Casting, da habe ich 10 Jungs an einem Nachmittag getroffen und habe mit denen diese Probeszenen gedreht und ich wusste, jeder von denen spielt gerade mich als Kind und ich habe diese Jungs angeguckt und da waren manche dabei, die fand ich fantastisch und dachte so, oh, bist du ein aufgeweckter Kerl und so. Aber gleichzeitig war immer mit mir so diese Stimme von, ist auch ein bisschen weird, dass ich gerade irgendwie selbst eine Rolle geschrieben habe, die ich bin als Kind und mit der spiele ich jetzt eine Szene und also das hatte so ein bisschen sowas Schizophrenes, aber nicht so sehr bezogen auf mich selbst und wie ich jetzt ein Erwachsener bin und so.
Wie wär's denn mit einer Reise nach Madagaskar?
Ich kann nicht einfach nach Madagaskar reisen.
Warum nicht? Du bist doch erwachsen.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich einfach machen kann, was ich will. Zum Beispiel den Baggercheck. Den muss ich drehen und dann muss ich hier sein. Nein, außerdem Steuererklärung. Ja. Dringend nötig. Handyvertrag, der ist so alt, den muss ich endlich kündigen. Der kostet mich
bares Geld. Echt langweiliger Erwachsener geworden.
Nein.
Ich dachte, ich werde mal ein cooler Abenteurer, wenn ich groß bin. Ein Checker halt.
Ich bin überhaupt kein langweiliger
Ich werde schon beweisen, dass ich kein langweiliger Erwachsener bin. Sondern eben immer noch der Checker. Also vielleicht doch eine Reise.
Tobi!
Weil das habe ich jetzt auch nochmal festgestellt bei vielen Gesprächen dieses Jahr, dass viele Menschen auch Eltern werden wollen, weil sie so ein kleine Version von sich spannend finden oder von sich und ihrem Partner oder Partnerin und wie sieht dann die Mischung aus?
Ich glaube, viele werden Eltern, weil sie, das war mal so meine Erkenntnis, weil man im Leben an ganz vielen Punkten schon war und dann gerne hätte das nochmal was passiert. Und ich glaube schon, dass es irgendwie eine lebenslange, spannende Beschäftigung ist, seinem eigenen Kind dabei zuzugucken und es zu begleiten, wie es älter wird und so. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der Gedanke, den du gerade gesagt hast, wie würde dieser Mensch aussehen, wie wäre der und so.
Deine Antwort war auf jeden Fall gerade wieder die Antwort von einem lebenslangen Lerner.
Ja, ja, das stimmt.
Ist ja, also stimmt. Ne, das Kind so als Lernkurve vielleicht auch.
Ja.
Was würdest du jemandem sagen, der vielleicht noch nicht sicher ist, ob er oder sie reif ist für Kinder, jetzt aus diesem Erleben dieses Jahres?
Also ich glaube, wir sind ja jetzt, also ich bin 39, wir sind jetzt spät Eltern geworden und trotzdem, glaube ich, ist es immer so, das ist ja auch fast, also so ein Satz, den man oft hört, den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht oder sowas. Ich glaube, da steckt schon viel Wahres dran, weil man kann sich noch so sehr Dinge anlesen oder mit guten Freunden sprechen, die schon ein Kind haben und so. Am Ende erlebt man es halt dann irgendwann selbst und dann ist es doch alles anders, als man es geplant hat. Insofern, ich habe keinen Rat, also weil dafür bin ich bin auch nicht so der Typ, der gerne sagt, mach's doch mal so und so. Ich glaube, das wird auch ganz oft nach so, wie müsste man mit Kindern umgehen damit oder so. Ich bin ja kein Pädagoge, ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen und da würde ich sagen, ich merke gerade, dass bei allem schon irgendwie im Umfeld erlebt haben, trotzdem sehr viele ganz unerwartete neue erste Male da sind und das ist total schön.
Schön.
Aber nicht, wo ich sagen würde, warte mal noch 2 Jahre, weil dann hast du begriffen das oder so. Ja, ich glaube, so funktioniert es
einfach.
Es
ist einfach das Falsche, drüber nachdenken, wenn man nach einem Zeitpunkt sucht. Ist irgendwas an dir zum Vorschein gekommen, was vorher nicht da war oder nicht so eine Rolle?
Es gibt so ein paar Sachen, die ich jetzt an mir selbst beobachte, die vorher schon da waren, die ich auch bemerkt habe, aber die plötzlich eine größere Rolle spielen, weil auch, ich weiß nicht, ob man das denkt, aber ich kann sehr ungeduldig sein. Mhm. Wenn Sachen nicht sofort so klappen, wie ich sie mir vorstelle, bei so Kleinigkeiten, im Straßenverkehr genauso wie wenn ich irgendwie ein Bild aufhängen möchte oder so, dann kann ich ganz plötzlich so sehr laut kurz ausrasten. Gar nicht schlimm, es ist auch niemand auf jemand anderen bezogen, aber ich finde
es. Gar nicht schlimm, ich raste nur kurz aus.
Ich finde es selbst unangenehm, mich dabei zu beobachten und merke jetzt, wo einfach natürlich mehr Geduld von mir gefragt ist, automatisch, dass das was ist, woran ich doch vielleicht gerne arbeiten möchte in Zukunft.
Mhm. Okay. Ich glaube, das klingt, als wärst du dazu gezwungen. Also als Eltern ist das doch dann erst recht.
Aber das ist ja dann vielleicht schon mal eine Sache, die man identifizieren kann, an der ich jetzt dann vielleicht wachsen werde. Mhm. Oder wahrscheinlich oder hoffentlich.
Mhm. ich habe was gut ist für Ungeduldige, nämlich Entweder-Oder-Fragen. Da geht es darum, schnell zu antworten. Du musst dich nur auch schnell entscheiden. Eine Frage haben wir eben, glaube ich, schon halb beantwortet. Was ist schlimmer, auf der Straße von Kindern erkannt zu werden oder von Eltern?
Eltern, immer. Und das klingt blöder, als es ist, aber Eltern.
Welcher dieser Redheads wärst du lieber mal für einen Tag? Pumuckl oder Pippi Langstrumpf?
Pumuckl.
Mit dem hast du dich auch gerade sehr intensiv beschäftigt. Ne?
Ja, ich muss sagen, dass ich wirklich Fan bin von dem, was das RTL da mit dem Pumuckl gemacht hat. Ich finde diese Neuauflage ganz, ganz toll. Ja. Und dass ich habe ihn auch neu für mich entdeckt. Und ich finde diesen anarchischen kleinen Typi wirklich fantastisch. Und den Humor finde ich toll und so. Und und ich habe jetzt durfte zwei Familienshows moderieren, die Pumuckl-Show, die jetzt um Weihnachten rumlaufen. Und und da treibt der Pumuckl im Studio auch so sein Unwesen und hat einen Lichtschalter in der Nähe und kann Konfetti schießen, wenn man es gerade nicht braucht und so weiter. Und es hat großen, großen, großen Spaß gemacht.
Ich liebe den Pumuckl natürlich auch wenn er mir früher manchmal so Spitznamen beschert hat. Mein Englischlehrer hat mich manchmal Pumuckl genannt.
Nein.
Ja, aber Lehrer merken sich die rothaarigen Kinder immer zuerst, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wovor hast du mehr Angst, eines Tages berufsjugendlich zu sein oder Jugendliche und Kinder nicht mehr zu verstehen?
Letzteres. Also, weil ich finde diesen Begriff Berufsjugendlicher, den mag ich wirklich nicht so gerne. Ich wäre in meinem Fall sogar Berufskind, aber ich bin ja nicht, ich tue ja auch nicht so, als wäre ich ein Kind oder jugendlich oder jünger, als ich bin oder so. Insofern sehe ich bei mir gar nicht die Gefahr, dass das irgendwie passiert. Finde auch diese Projektion, dass jemand, der sich mit einem jüngeren Publikum beschäftigt, automatisch irgendwie so ein bisschen irgendwann peinlich alt wird, das sehe ich gar nicht. Man kann das, glaube ich, auch mit großer Würde schaffen. Das haben sehr viele Leute bei der Maus, bei Löwenzahn wunderbar vorgemacht.
Ja.
Und ich merke jetzt schon, ich habe auch neulich eine Folge von dir gehört, da ging es um, ich glaube, es war mit Felix Tassan, ging es um Alter und Älterwerden und zu merken, dass man die Jugend nicht mehr so versteht. Das merke ich durchaus. Also, dass ich bei Trends nicht mehr hinterherkomme. Ich benutze zu wenig TikTok, um wirklich zu kapieren, was gerade passiert und so weiter. Das finde ich per se jetzt erstmal gar nicht schlimm, aber es finde ich auf jeden Fall den blöderen Gedanken, als irgendwie Berufsjugendlicher zu sein.
Ich glaube, in etwa 10 Jahren hast du dann wieder einen Trendscout zu Hause. Das ist dann ja ganz praktisch.
Trendscout ist gut.
Was ist schlimmer, over- oder underdressed zu sein?
Underdressed. Aber das sage ich nur so, weil ich bin nicht, ich mag so rote Teppichsituationen wirklich nicht so gern. Und wenn ich so entweder so Galen moderiere oder auch einfach nur zu Gast bin, dann begebe ich mich klamottentechnisch in eine Welt, die mir eigentlich nicht so, also ich mag das auch, ich ziehe mich gern schick an, aber ich fühle mich nicht sofort 100% so als ich.
Fühlt sich eher verkleidet.
Ja, ein bisschen verkleidet. Und deshalb, wenn ich dann so den Anlass nicht ganz einschätzen kann und mich dann entscheide, vielleicht reicht auch eine Chino und ein Hemd und alle anderen sind aber im Anzug da oder ich trage einen Anzug, aber es ist dann doch Smoking oder so, dann fühlt sich dieses Verkleidet noch ein bisschen cringier an und das finde ich ein ganz unangenehmes Gefühl.
Ich habe auch eine Entweder-Oder-Frage von meinem Gast, der zuletzt hier war, nämlich von König Boris von Fettes Brot.
Oh ja.
Er hatte große Freude daran, dir eine Frage mitzugeben. Ach, und die lautet:
Was würdest du lieber machen? Ein Jahr lang mit einem Strauß zusammenleben oder dich ein Jahr lang nicht zudecken?
Der Strauß. Das ist bestimmt ein fantastisches, kleines, nettes Gefährtenwesen. Ich weiß vom Dino-Check noch, dass der Strauß, also das ist eine weirde Frage, aber danke Boris, auch großer Fan. Und ich weiß vom Dino-Check noch, dass der Strauß der nächste Verwandte zu den Dinosauriern ist. Also durch die Fußform kann man das noch nachvollziehen und so. Und bin jetzt kein expliziter Strauß-Fan, aber so einen Vogelstrauß in der Wohnung zu haben, der irgendwie mit der Zeit hoffentlich auch kapiert, wie die Regeln im Haushalt so sind und
ja,
so.
Ja, Jewish. Ich stelle mir vor, dass der dir ständig alles wegfuttert.
Aha.
Und ständig irgendwie so seitlich mit dem Kopf irgendwo reinguckt, wo er
aber
gerade
nervt. Aber das ist doch total nett.
Ja, das wäre witzig.
Guck, die,
und
die Tür
dass
ist
überall
ein bisschen
rumliegen.
Ja, wahrscheinlich.
Und du so,
aber Entschuldigung, ja. Also ein guter, gut zugedeckt zu sein, ist ein sehr gutes Gefühl.
Das stimmt.
Ja,
eine das
gute
stimmt.
Decke, so eine Daunendecke, die so die richtige,
ja,
das richtige Gewicht hat.
Wo man sich so reinmuckelt. Ja, das stimmt. Der
Schlafen
Strauß
ist
wäre auch super für Gäste. Also sowas, ja.
Genau.
Duschen oder baden?
Duschen.
Verlassen oder verlassen werden?
Boah, das ist mies. Verlassen werden. Komisch, ist, ne? Aber
ja.
Also irgendwie ist es angenehmer, der Gedanke, also ich hasse es, Menschen weh zu tun.
Mhm.
Und das ist beim Verlassen passiert, also wenn man aktiv
ja.
jemanden verlässt, passiert das ja eher. Aber gemeine Frage, beides ungern.
Also lieber selbst den Schmerz aushalten, als ihn zufügen, nehme ich auf jeden Fall mit.
Ja, auf eine Art vielleicht schon. Das eine hat mehr mit einem schlechten Gewissen zu tun, das andere mehr mit einem Schmerz, den man irgendwie... Das eine kann man auch aktiver selbst machen, das andere
mhm.
hat eine Person, die dann nicht mehr greifbar ist, lässt die leiden, das bleibt dann irgendwie also vage.
Ja.
Wahrscheinlich ist es dann das. Aber es ist eine gemeine Frage, aber eine gute Frage.
Sammeln oder aussortieren?
Sammeln.
Was sammelst du denn, Tobi?
Ich bin vielleicht einer der letzten Menschen auf der Welt, die noch DVDs sammeln.
Wirklich?
Ja, ich habe so eine, wir haben so eine Wand, so ein Bücherregal, das aber zu 80% mit DVDs und Blu-rays voll steht. Und viele sind auch noch ungesehen, aber ich mache das wahrscheinlich schon seit 20 Jahren. Ich weiß auch nicht, ob die sich noch alle abspielen lassen und wie das in Zukunft ist, aber ich habe noch einen Blu-ray-Player und so weiter. Und
benutzt du auch den Player oder
ja,
geht es dir darum, wie andere Leute eine Bibliothek haben, das angucken zu können? Das ist dein...
Schon eine Mischung aus beidem.
Okay.
Aber na klar, also da sind so viele... Ich habe jetzt auch gerade wieder zwei, ich habe auch, das ist ein bisschen nerdy, ich habe so eine Datenbank, so ein Programm, wo jede einzelne DVD, Blu-ray mit dem Titel eingegeben ist. Ich schreibe eine kleine Kritik dazu.
So wie iTunes
ich
früher, wo man immer das passende Cover rausgesucht
genau.
So.
Das richtige Cover ist dabei, da steht drin, wie viel habe ich dafür bezahlt, wo habe ich sie gekauft, wann habe ich sie gekauft, wann habe ich sie zuletzt gesehen. Bisschen nerdy, aber ich liebe diese Datenbank und auch das Regal.
Aber woher, also du könntest alles einfach streamen?
Nein. Eben
okay.
nicht.
Okay, okay.
Also ich würde jetzt keine Ahnung, Avatar auf Blu-ray kaufen.
Ja.
Das kann man auch streamen.
Ah.
Aber ich habe zum Beispiel ganz viele so Boxen mit Filmen von, was weiß ich, irgendwelchen Filmschaffenden aus den 70ern, 60ern, 30ern. Und versuche dann so mein Filmgeschichtswissen dadurch zu erweitern.
Mhm.
Oder wenn ich dann Fan bin von, was weiß ich, Paul Thomas Anderson, großer Fan.
Mhm.
Dann möchte ich auch seine Filme alle zu Hause haben, um sie irgendwann mal, vielleicht hat man mal viel Zeit und dann guckt man sich einmal so quer durchs Gesamtwerk oder sowas.
Auf einer Zugfahrt lesen, arbeiten oder aus dem Fenster schauen?
Ich würde gerne aus dem Fenster schauen. Ich lese, wenn ich es mir leisten kann und fast immer arbeite ich, weil es die Lücken sind in meinem Leben, vor allem wenn ich natürlich alleine reise, in denen ich einfach echt mal endlich hinterherkomme mit Mails und so weiter und die muss ich abarbeiten und ich komme meistens auf Zugfahrten dazu, weil ich drumherum drehe, an Drehtagen kriegt man gar nichts geschafft, abends kann ich und will ich nicht mehr arbeiten und wenn, dann stehe ich lieber morgens um 5:30 auf und mache morgens noch eine Stunde und bin dann am Drehen oder sowas, aber Zugfahrten sind fast, also mein liebstes Büro ist der ICE.
Und kriegst du manchmal die Creeps beim Blick in deinen Kalender?
Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, es wäre doch gut, Sachen ein bisschen öfter Nein zu sagen.
Mhm.
Da sind wir wieder beim Verlassen oder Verlassen werden.
Mhm.
Ich enttäusche doch so gern Leute. Und wenn die sagen, hey, du könntest doch hier bei uns das und das. Ich habe zu oft, also nicht zu oft, ich habe alle die Sachen immer sehr, sehr gerne gemacht. Ich mache auch all die Sachen gerne. Aber ich glaube, es wäre schon auch gesund und es wird, also jetzt als Familie ist es auch, möchte ich es auch wirklich unbedingt noch mehr schaffen und tun, werde ich auch, meinen Kalender ein bisschen aufzuräumen.
Mhm.
Aber ja, es ist manchmal echt ein bisschen arg viel. Ich glaube, ich habe das Glück, dass all die Sachen mir so viel Spaß machen, dass sie mir mehr Energie geben, als sie mir nehmen. Nur manchmal wäre ich einfach gern mehr zu Hause.
Mhm. Okay, aber das heißt, wenn es dir Energie gibt, hast du nicht diese Momente von, huch, das ging jetzt über meine Grenzen von dem, was ich machen kann. Und jetzt zackt es mir die Energie so komplett raus.
Nee, das habe ich so nicht. Ich habe es eher, dass ich irgendwie erst ein Jahr später registriere, was wir da eigentlich gemacht haben.
Mhm. Dass du nicht verarbeiten kannst oder genießen fehlt, vielleicht
auch. Ja, auch. Also jetzt vor einem Jahr kamen wir gerade aus Madagaskar wieder oder so.
Ja.
Und jetzt merke ich so, wie so langsam aber sicher so Erinnerungen kommen. So, oh, war das eigentlich was richtig geil, was wir da gesehen und gemacht haben. In dem Moment ist es viel Arbeit. Und wenn ich zurückkomme, dann geht es meistens mit anderer Arbeit weiter. Und es fehlen mir dann so die Pausen, um direkt danach zu kapieren, was wir da tun.
Mhm.
Und davon hätte ich gern mehr.
Jetzt sind wir ja gerade am Ende des Jahres, wo man oft, ich sag immer, wie so ein Vakuum im Kalender hat. Ne? Mhm. Also zwischen den Jahren gibt es oft so eine Woche, wo niemand was von einem will, keiner arbeitet. Wie gestaltest du die? Ist das so vielleicht so eine Zeit, wo man mal reflektieren und genießen kann, was so passiert ist?
Es ist ja vor allem auch eine Zeit, wo, also für mich zumindest, wo viel Familienzeit habe. Da ist dann auch wenig so die Lücke, mich hinzusetzen und Sachen aufzuschreiben, obwohl ich das am Ende des Jahres oder am Anfang des Jahres schon auch gern mache. Und ich habe so ein ganz tolles Mini-Tagebuch, das heißt One Line a Day. Kennst du das?
Nee, aber ist der Titel verrät's.
Ist wie so ein Kalender, also jede Seite ist ein Tag, zum Beispiel der 2. Januar, der 15. April, was auch immer. Und dann hat man 5 Spalten und über 5 Jahre führt man dieses Buch.
Wow.
Und schreibt am 2. Januar 2022 rein, was man gemacht hat, 23, 24, 25. Und das führe ich seit, jetzt geht gerade das erste Buch zu Ende, seit ziemlich genau 5 Jahren. Und jeden Tag, wenn ich da reinschreibe, und manchmal mache ich 2 Wochen nicht und trage nach, sehe ich, oh, jetzt um die Zeit vor 4 Jahren war ja das, oh krass.
Mhm.
Das mache ich so unterm Jahr immer wieder. Und das ist auch was, was ich jetzt am Ende des Jahres immer versuche, einmal diesen Kalender durchzugucken und zu sehen, was war denn 2025. Aber ansonsten ist viel Familie und ich bin auch zum Glück in der Lage, wenn ich frei habe oder Urlaub habe, sehr schnell alles Berufliche wirklich abzuschalten und in diesem anderen Modus zu sein.
Mhm.
Und das mache ich zwischen den Jahren.
Und gibt's da, ich finde es voll schön mit dem Buch, gibt es noch andere Rituale oder Sachen, die dann immer passieren bei dir?
Meinst du zum Ende des Jahres?
Ja, oder so rund um Weihnachten. Vielleicht ist das ja jetzt auch nochmal was ganz anderes, oder? Wenn man das zum ersten Mal als
bestimmt
junge Familie feiert.
Ja, ich glaube, das wird viel verändern. Also da bin ich auch total, also jetzt ist er noch zu klein und so weiter, aber ich bin mal gespannt, wie das so die nächsten Jahre wird. Es wird bestimmt viel verändern. Aber so richtig Rituale, klar, wir haben so in der Familie, was jeder hat. Papa baut den Weihnachtsbaum auf und hört dabei sehr laut die Rolling Stones. So, keine Ahnung, solche Sachen. Da freue ich mich, dass die immer wieder stattfinden, dass es am zweiten Weihnachtstag die Konstellation von Leuten gibt, am ersten aber nur die oder so. Aber nicht so, was ich nur so für mich mache, sondern ich genieße dann die Zeit mit Freunden und Familie.
Hat das bei dir auch was, bist du irgendwie religiös? Spielt das bei dir was rein oder gar nicht? Also wirklich so ein Familien...
Genau. Also ich bin zwar getauft worden, aber irgendwann ausgetreten, evangelisch getauft war ich, weil ich mit dem christlichen Glauben nicht viel anfangen kann, beziehungsweise einfach, das hat nie viel mit mir gemacht. Deshalb ist es wirklich ein Familienfest.
Schön.
Ja.
Ich komme gerade auf die Spiritualität, weil das im Film ja auch öfter eine Rolle spielt. Mhm. Also sowohl in Madagaskar als auch in Mexiko erkundest und reflektierst du auch so die spirituellen oder die Glaubens... Themen, die Leute dort vor Ort haben, ne? Was sie für Götter haben und so. Und das fand ich interessant, weil es ja eigentlich so ein wissenschaftsgetriebenes Format ist, das aber auch diese Ebene mit reinnimmt.
Hanscha führt mich zum höchsten Punkt der Zingi. Von ganz oben, sagt sie, sieht man nicht nur weit hinaus, sondern eben auch in die Vergangenheit. Ob die Wasimba-Geister wohl gerade um uns sind? Ich stelle sie mir vor wie so unsichtbare Begleiter, die einem immer zur Seite stehen. Egal, wohin man geht.
Weil es auch ein bisschen ein ethnologisches Format sein will. Also ich finde es immer schön bei den Kinofilmen. Wir waren auch schon in Vanuatu für einen Film und in Grönland und so weiter. Und wir reisen dort immer hin, um naturwissenschaftliche Phänomene zu finden, zu sehen. Aber ich finde auch den Gedanken natürlich total toll, dass Kinder in Deutschland lernen oder mitbekommen, wie Kindheit oder Leben in Madagaskar aussieht und wo es sich unterscheidet und teilweise fundamental unterscheidet. Und dann ist es ja, das ist ja das Schöne am Kino, dass man Zeit und Weltreisen unternehmen kann, ohne den Platz zu verlassen. Und wenn wir das mit unseren Filmen schaffen, finde ich es natürlich auch total toll.
Du hast in einem anderen Interview beschrieben, dass seit der Pandemie du merkst, dass andere Kinder auch eure Sendung schauen. Mhm. Also das, ich glaube, das ist was mit YouTube und Mediathek und linear zu tun hat und so. Was genau ist da passiert oder was beobachtest du?
Also es ist schon so, glaube ich, oder es ist meine Beobachtung einfach nur, und die mache ich natürlich dadurch, welche Kinder mich erkennen, ansprechen, ja, welche Eltern, dass wir bis zur Pandemie vor allem von, würde ich sagen, ja, halt bildungsbürgerlicheren Kindern und Familien geguckt wurden. Klar, es ist ein öffentlich-rechtliches Kinderwissensformat. Also das muss man irgendwie als Elternhaus vielleicht auch steuern, dass man die Kinder sowas gucken lässt. Und dann mit der Pandemie sind wir mit unseren Sendungen massiv im Homeschooling eingesetzt worden, waren also plötzlich Teil des Schulunterrichts. Und das kann ich aus Lehrkraftsicht auch total verstehen, weil wenn man plötzlich... Mhm. Ja, auch nicht wusste, wie machen wir das jetzt? Und dann sitzt man zu Hause vor dem Laptop und hat 25, 7-Jährige auch vor einem Laptop sitzen. So. Und dann haben die ganz viel, haben die unsere Sendung gucken lassen. Mhm. 25 Minuten, wunderbar, ist fast schon eine Schulstunde. Und haben dann ein bisschen drüber geredet. Und das haben natürlich alle Kinder gemacht. Und auch wirklich, ich glaube, sehr viele Schulen in Deutschland. Und ich habe sehr gemerkt, dass die Gruppe der Kinder, die Checker Tobi gucken, sich dadurch verändert hat, dass eben auch die Kinder, die man eher bildungsfern einschätzen oder benennen würde, dass die auch Checker Tobi gucken und, das ist das Coole daran, auch plötzlich Fan sind. Mhm. Das heißt, die werden Fans von Wissenssendungen und das finde ich richtig toll, weil wir dadurch eben auch einfach ja noch mal in andere Milieus vordringen und dass andere Kinder plötzlich sagen, oh, ich will auch so wie Checker Tobi mal diesen Biologen getroffen hat, will ich auch mal Biologe werden oder Geologe. Und plötzlich wächst natürlich so ein Horizont an und Berufswünsche treten in Kinderköpfe, die sonst vielleicht nie den Weg dorthin gefunden hätten und mehr sind als nur Arzt und Anwalt oder sowas. Den gibt es, glaube ich, häufig. Und das macht mich total froh und auch sehr stolz, weil wir dadurch offensichtlich einen Nerv bei allen treffen. Und nicht nur bei den Kindern von eh schon eher gebildeteren oder auch wohlhabenderen Elternhäusern.
Lässt sich aus dieser Erkenntnis irgendwas übertragen für das Ansehen oder Gehörtwerden von Kindern in Deutschland?
Ja, oder?
Also, was müsste man machen? Ich habe diesen Sommer einen Film über Familienpolitik gemacht. Mhm, und die Familien haben auch, dann freut mich, die Familien haben auch gesagt, warum, also es gibt so viele Familien in Deutschland und natürlich so viele Kinder, die von allem betroffen sind, was familienpolitisch geht und so, und trotzdem fühlten die sich oft vernachlässigt, nicht gesehen. Mhm. Und wenn man jetzt die Kinder, mit denen du in Berührung bist oder für die du berichtest, die werden politisch ja auch nicht groß thematisiert. Also dann geht es jetzt wieder um Wehrdienst, okay, das sind die gerade so aus der Schule kommen.
Genau, die etwas älteren.
Aber davor könnte man scharf sagen, wer nicht wählt, spielt keine Rolle. Nimmst du das auch so wahr oder... Ist es zu spitz?
Nee, das sehe ich schon genauso. Also ich würde da gar nicht so sehr die einzelnen Milieus der Kinder unterscheiden, sondern mal ganz generell sagen, dass Kinder in Deutschland ja quasi echt kaum eine Lobby haben. Also wo denn? Und ich finde das natürlich aus meiner Sicht sehr, sehr dumm auch, politisch gesehen, weil wir natürlich müssen wir jetzt gerade gucken, Wirtschaft, bliblablub, und soll noch so viele Stahl- und Automobilgipfel geben im Kanzleramt. Aber den Kindergipfel gab es nicht bisher und den vermisse ich sehr, weil wenn wir nicht nur bis zur nächsten Wahl gucken würden, sondern mal darüber hinaus, dann würde man doch sehen und kapieren, dass diejenigen, die jetzt Kinder sind, in 10, in 15 Jahren berufstätige oder studierte Leute sind, die dann wiederum Innovationen schaffen sollen, die dann wiederum die Wirtschaft am Laufen halten sollen.
Und die Renten zahlen.
Die Renten zahlen sollen, das Riesenthema gerade, genau. Und ich finde, das ist ein bisschen sehr kurzsichtig. Und das ist mal irgendwie so, ich sag mal, aus einer politischen Blickweise gesehen. Irgendwie, wenn man als Politiker, Politikerin ein bisschen strategisch guckt, dann hätte man da einen Grund, sich um die Kinder zu kümmern. Aber aus Kindersicht ist es natürlich fatal, weil es ganz viele Entscheidungen gibt, wie du beobachtet hast und gerade gesagt hast, die natürlich Kinder direkt und indirekt betreffen und keiner fragt sie. Und es gibt tolle Organisationen, ob es UNICEF ist, SOS Kinder, wie auch immer, so viele, die sich für Kinder stark machen. Aber die führen auch Kämpfe gegen Windmühlen. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange ich schon die Diskussion verfolge, dass wir endlich die Kinderrechte im Grundgesetz haben sollten. Das ist von mir aus Symbolpolitik, aber dann irgendwo muss man ja anfangen.
Ja.
So, und ich finde, das kommt viel zu kurz.
Ja, und ich glaube, ich bin gerade im Kopf auch wieder bei, wie nah sind wir noch an Trends oder an dem, was gerade junge Menschen cool finden oder wie sie sprechen. Ich glaube, dass da manchmal auch so eine Arroganz mitschwingt von, ja, weiß ich doch schon, was Kinder denken, die wollen halt mehr Tierschutz.
Ja.
So, und voll. Das, ne? Und das ist irgendwie richtig doof.
Genau. Und wenn man bei Jugendlichen ist, dann kommt ja viel zu oft dieses, naja, die zocken und der Rest ist ihnen eh egal.
Ja.
Aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, wie man Gespräche führt mit diesen jungen Menschen und ob sie sich auch von einem ernst genommen und auch verstanden fühlen.
Ja. Weil sonst wäre es mir irgendwann auch egal, wenn ich da einmal gegen so Windmühlen oder geschlossene Ohren laufe. Ne?
Ja.
Okay, aber dann nehmen wir doch diesen Appell an die Politik und Gesellschaft mit ins nächste Jahr.
Unbedingt und sehr, sehr gerne.
Und gehen jetzt erstmal in eine schöne Weihnachtszeit, hoffentlich. Ich wünsche dir eine schöne, ruhige, muckelige Familienzeit, Tobi.
Danke, Eva.
Und dass das im neuen Jahr gut hinhaut mit Kalender und Familie und allem, was du da irgendwie versuchst, zusammen zu puzzeln.
Wünsche ich mir auch. Was wünschst du dir denn fürs neue Jahr?
Oh, wir haben viele Pläne bei Deutschland 3000. Mhm. Ich kann noch nicht so richtig spoilern, aber wir machen ein paar neue Sachen.
Cool, ich bin gespannt.
Ja, da freue ich mich drauf. Und ansonsten, weiß noch gar nicht richtig. Ich wohne ja noch nicht so lange hier. Ich bin ja nach München gezogen vor etwas mehr als einem Jahr. Und ich habe auch gemerkt, ich war unheimlich viel unterwegs. Viel mehr, als ich vorher dachte.
Mhm.
Und dass es in unserem Alter ja schwieriger ist, dann Freundschaften so gut schnell zu vertiefen. In der Uni siehst du, oder beim Studijob, ne, siehst du die Leute ja einmal die Woche oder mehrmals und dann werden daraus so fast von selbst Freundschaften.
Mhm.
Und jetzt, ehrlich gesagt, auch die jungen Eltern, ne, man muss immer mit 3 Wochen Vorlauf, verabredest du dich, dann ist eine Kita-Krankheit, dann wieder noch 4 Wochen und so.
Voll.
Und das habe ich gemerkt, dass ich jetzt in einer neuen Stadt bin und die gefällt mir richtig gut und so, aber ich brauche noch die Freunde. Also das soziale Netzwerk auch.
Das ist aber natürlich, München ist da auch nicht nur leicht. Also ich finde, es gibt Städte, die sind da sehr viel, da fällt es einem leichter. Aber ich wollte auch gerade sagen, wir müssen jetzt mal Kaffee trinken.
Ja, siehst du.
Das machen wir jetzt mal. In 3 Wochen könnt ihr.
Genau, oder im neuen Jahr. Ja. Wahrscheinlich. Ja, aber schön, dass wir das hier noch geschafft haben.
Ja, finde ich auch. Danke dir sehr.
Das war eine gute Stunde mit Tobi Krell. Gleich ganz am Ende dieser Folge hört ihr auch noch die Frage, die er mir für meinen nächsten Gast mitgegeben hat. Die wird allerdings erst im neuen Jahr beantwortet. Mein Team und ich verabschieden uns nämlich jetzt in eine Winterpause. Wir haben einige Pläne für 2026 und nehmen uns im Januar Zeit, die alle vorzubereiten. Deshalb geht's hier im Podcast-Feed erst im Februar weiter. Einen Plan kann ich auch jetzt schon verraten. Wir werden nämlich endlich wieder Live-Aufzeichnungen machen im neuen Jahr. Und einen allerersten Termin, den gibt's jetzt schon, nämlich den 7. Mai. Da findet das ARD Podcast Festival in Nürnberg statt und da werde ich auch auftreten. Falls ihr also Bock habt zu kommen oder euch das vielleicht als Weihnachtsgeschenk für die eine oder andere Person in eurem Umfeld vorstellen könntet, dann guckt doch mal in die Shownotes. Da findet ihr einen Link zum ARD Podcast Festival mit allen Infos. Mein Name ist Eva Schulz und ich sage an dieser Stelle 3000 Dank für dieses wirklich tolle Podcast-Jahr. Wir haben 2025 über 20 Folgen produziert. Ich war in der Toskana bei Cornelia Funke, in der Werkstatt mit Jonas Winkler, habe mit Bodo Wartke am Klavier gesessen und mit Robinga Schnögelrögel seltene Schmetterlinge gesichtet. Dass ich das alles erleben darf, diese vielen spannenden und inspirierenden Leute treffen, das habe ich euch zu verdanken. Weil so viele von euch uns folgen, zum Beispiel auf Instagram oder in den Kommentarspalten der Podcast-App, können wir auch immer besser werden. Wir lieben es wirklich im Team, wenn die Diskussionen, die ich im Studio zum Beispiel mit Caro Wahl oder Hubi Koch führe, online noch weitergeführt werden. Wir lesen jeden Kommentar und sind dankbar dafür, dass ihr so eine konstruktive und wertschätzende Community seid. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich wirklich sehr aufs nächste Jahr mit euch. Ab dem 4. Februar gibt es wieder neue Folgen. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr das nicht verpasst, gerade jetzt mit der Pause dazwischen, dann checkt doch direkt jetzt mal in eurer Podcast-App, ob ihr Deutschland 3000 schon folgt und ob ihr auch alle Benachrichtigungen aktiviert habt. Manchmal gibt es da noch zusätzlich so eine Glocke oder so. Und wenn ihr uns bei der Gelegenheit auch gleich noch 5 Sterne geben wollt oder eine Rezension schreiben, ja, gerne doch, da sage ich nicht nein. Und das hier wäre natürlich kein ARD-Podcast, wenn jetzt nicht noch der Hinweis auf einen anderen Podcast käme. Da habe ich einen ausgesucht, den ich selbst dieses Jahr komplett weggebinged habe und der auch richtig gut zu Tobi passt. Es geht nämlich um einen Kollegen von ihm. Der Podcast Stars unserer Kindheit erzählt in 6 Folgen die Geschichte von Peter Lustig und seiner Lebensgefährtin Elfie Donnelly. Die wiederum ist die Erfinderin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. So viele Kinderkultfiguren in einem Podcast. Und ich habe dabei so viel erfahren, was ich noch nicht wusste. Zum Beispiel, dass die beiden, also nicht Benjamin und Bibi, sondern Peter und Elfie, einem Guru gefolgt sind. Und dass Peter Lustig bei der berühmten Berliner Rede von John F. Kennedy den Ton gemacht hat? Also, ihr müsst euch das unbedingt anhören. Stars unserer Kindheit, Peter Lustig und Elfie Donnelly. Den Link findet ihr in den Shownotes. So, und das war's jetzt aber wirklich von mir. Ich verabschiede mich für dieses Jahr und freue mich jetzt schon riesig auf ein Wiederhören am 4. Februar. Bis dahin, macht's gut. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion: Merle Hemberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement: Axel Schöning. Produktion: Merle Hemberg und Axel Schöning. Social Media: Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Puh, wie letzte Amtshandlung.
Ja.
Noch eine Frage für meinen nächsten Gast von dir.
Wer ist dein nächster Gast?
Verrate ich dir nicht.
Ach so. Naja, wir haben ja gerade genau darüber gesprochen. Und ich bin ja irgendwie so ein bisschen der, nicht allein auf weiter Flur, aber mein Thema sind ja nun mal Kinder und Kindheit. Und dann interessiert mich von deinem nächsten Gast, deiner nächsten Gästin. Sagt man das eigentlich noch, Gästin?
Siehst du, das ist wieder so ein Gender-Thema. Ne? Weiß ich nicht, ja.
Was tust du für die Kinder da draußen?
Mhm. Das ist eine richtig gute Frage.